bei Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und händelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die.
Moin, wir haben Mittwoch, den 10. April 2019. Es ist knapp 20 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel zu Gast bei Holstein Kiel vom vergangenen Samstag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1:2 aus eigener Sicht nach einem zunächst Führungstreffer durch Alex Meyer im 43. nach Foul-Elfmeter. Dann geht es aber in der zweiten Halbzeit Schlag auf Schlag, ebenfalls ein Foul-Elfmeter ausgeführt von Mühling in der 50. zum 1:1 und ein Treffer zum 2:1 von Lee nur 3 Minuten später im 53. was dann zum Sieg von Holstein Kiel führt. Ich bin Yannick und begrüße wieder die Gäste aus dem Hingespräch, diesmal aber nicht in Kiel, sondern in Dänemark. Erstmal Moin Pike.
Moin.
Und jetzt darfst du das Mikro rüberreichen, weil ihr habt nur eins. Moin, Marc.
Moin, moin.
Sehr schön. Genau, schön, dass das trotz eures Urlaubs und wie ich erfahren habe, auch Geburtstagsfestivitäten bei euch geklappt hat. Und erstmal Glückwunsch zum Heimsieg.
Ja, vielen, vielen Dank. Nehmen wir gerne entgegen.
So viel Etikette muss ja gewahrt werden. Jetzt haben wir im Vorgespräch schon gesagt, Marc, du warst gar nicht da, aber Pike, wie ist denn dein Spieltag erstmal so gestartet?
Da Marc ja nicht mit war, der war schon auf dem Weg nach Dänemark, konnten wir seine Dauerkarte an einen Kumpel von mir weiterreichen. Mit denen habe ich dann morgens vorm Spiel eingesammelt. Dann haben wir uns sogar noch einen Parkplatz organisieren können, eigentlich quasi direkt am Stadion, was relativ entspannt war. Aber selbst, ich glaube, 2,5 Stunden oder fast 3 Stunden vor Anpfiff hat die Polizei schon alles abgesperrt. Und wenn man kein Anwohner war, kam man eigentlich rund ums Stadion nirgends mehr lang mit dem Auto, was ein wenig ärgerlich war. Also Polizeipräsenz war wieder sehr extrem, muss man mal sagen. Und sonst war es aber entspannt. Wir sind dann irgendwann rein und ja, das war ja das erste Spiel, wo jetzt auch ein Teil der neuen Tribüne schon mal da war, was fand ich auch platztechnisch ein bisschen die anderen Blöcke entspannt hat. Und ja, dann war eigentlich alles friedlich. Wir haben noch den Marsch von St. Pauli mitbekommen Richtung Stadion, sind wir einmal dran vorbeigefahren. Auch da wirkte ja eigentlich alles relativ entspannt und gut gelaunt und alles eigentlich positiv wahrgenommen.
Ja, da kann ich ja gleich mal einsteigen mit dem Fanmarsch, weil an dem habe ich auch teilgenommen. Es ging dafür, dass es das zweitkürzeste Auswärtsspiel der Saison ist, ziemlich früh los, weil wir sind irgendwie, ich glaube, 7:45 war es ungefähr, mit dem Zug in Hamburg aufgebrochen und sind dann in Kiel angekommen, zum Stadion gelaufen. Und ja, also es war auf jeden Fall, also klar wurden wir die ganze Zeit von Polizei eskortiert, die hatten auch Helme und Schusswaffen bei sich.
Selbstverständlich.
Was auf mich immer so ein bisschen, weiß ich nicht, es wirkt immer so ein bisschen martialisch, als wenn wir keine Ahnung was vorhätten. Und aber es verlief alles ziemlich entspannt. War ja auch schön frühlingshaftes Wetter. Also je näher man dem Anpfiff kam, desto wärmer wurde es. Also man ist morgens noch bei einstelligen Temperaturen in Hamburg losgefahren und in Kiel war es dann schon zweistellig und wurde immer wärmer. Was glaube ich auch, also ne, je besser das Wetter und bei Sonne haben die Leute immer bessere Laune.
Ja.
Und da gab es einmal kurz ein Eingreifen der Polizei, als jemand einen Sticker auf ein Auto klebte, was aber auch einen Rückscheibenaufkleber hatte, der irgendwie, ich weiß nicht mehr, was genau stand, aber es war auf jeden Fall so ein, wie soll man es nennen, auf jeden Fall eher der rechten Szene zuzuordnen oder zumindest fragwürdig. Da klebte er dann was drüber und dann meinten sie kurz da einzuschreiten, aber der hat sich dann in der Menge kurz verkrümelt und es gab auch keinen weiteren Stress. Dann haben wir noch einmal schön Pyro gezündet, kurz bevor wir da waren, in mehreren Farben und eigentlich war es ein sehr entspannter Frühlingsspaziergang zum Auswärtsspiel. Dann kamen wir bei eurem Stadion an, die hiesigen Kleinhändler hatten sich auch schon auf uns eingestellt, hatten kleine Verkaufsbuden schon ein paar Meter vorm Stadion und direkt am Stadion aufgestellt. Ich wurde noch vom NDR gefragt, ob sie meinen Pulli von hinten abfilmen dürften für ihren Beitrag. Das fand ich dann okay. Also ich hatte keine Lust, mich mit Gesicht und am besten noch einer Meinung zu filmen zu lassen. Ja. Aber das fand ich dann in Ordnung, zumal sie auch vorher gefragt hatten. Ja, und dann sind wir in dieses im Umbau befindliche Stadion reingekommen, wo ich sagen muss, also im Vergleich zum letzten Jahr hatten wir auf jeden Fall ein Plus an Komfort, muss ich mal sagen. Also es gab zumindest schon mal zwei Verkaufsbuden, die aber so ähnlich wie das in Duisburg ist, hinter solchen Gitterstäben positioniert waren.
Ja.
Und zumindest anstatt Dixi-Klos solche aufstellbaren WC-Container. Also das war... Das ist
schon mal besser auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, also da ist noch Luft nach oben, aber es ist auf jeden Fall schon mal Verbesserung erkennbar gewesen.
Ja.
Genau, also da erstmal dann. Und aber ich muss sagen, Flensburger alkoholfrei schmeckt scheiße.
Ja, kann man glaube ich so unterschreiben.
Ja, ihr habt auch kein Vollbier gehabt, nehme ich an.
Weiß ich gar nicht. Ich habe, da ich ja noch dann Auto fahren musste, gar kein Bier getrunken. Ich habe keine Ahnung, welches da ausgeschenkt wurde, aber ich glaube auch alkoholfrei, ja.
Ja, oder vielleicht maximal auf eurer Seite dann vielleicht so ein leichtprozentiges, genau.
Ja.
Aber das, also ich habe mir zum Anfang des, also kurz vor Anpfiff noch eins geholt und das aber auch dann mehr runtergewirkt als getrunken.
Ja.
Und danach bin ich auf Cola umgestiegen. Das war wirklich nicht trinkbar und ich find's sehr krass, wobei ich jetzt nicht weiß, was es bei uns kostet, aber Wasser für 3 € zu verkaufen, gerade wenn es schon so warm ist, dann ist schon sportlich.
Ja, definitiv.
Ja. Dann war ich im Block, es war am Anfang noch recht überschaubar, fühlte sich dann zusehends, also wir waren so eine Stunde vor Anpfiff drin. Und ich habe es im letzten, vor dem Spiel wahrscheinlich auch schon angesprochen, aber ihr habt immer noch diese unsägliche Bundeswehrwerbung.
Ja, kann ich nicht zu sagen, außer ja.
Ist halt da.
Genau.
Ja.
Muss man nicht gut finden, aber ist halt da.
Ja. Werde ich auch weiterhin erwähnen, solange sie da hängt.
Jo.
Dann ging es da so langsam Richtung Anpfiff und die hat, also da haben wir auch letztes Jahr schon drüber gesprochen, die Cheerleader von eurem Verein, ne? Die gehören ja zu euch irgendwie.
Genau, ja.
Ja.
Das ist eine ja, relativ erfolgreiche Sportsparte von Holstein, ja.
Ja, hatten wir damals, glaube ich, auch drüber gesprochen.
Genau.
Ja. Es ist wie bei jedem Auswärtsspiel, wo viel Brimborium ist. Also zuletzt habe ich da mit dem Axel für Köln drüber gesprochen.
Genau, da sind auch welche, ja.
Ich brauche das nicht, aber es gab zumindest nicht dieses immense Five-Konzert, wie es letztes Jahr war, was mir dann ja vor allem damals für die Mädels leid tat. Ne? Also
ich wollte gerade sagen, für die Mädels ist das ja, glaube ich, immer nochmal eine ganz coole Sache, so, ne?
Ja. Genau, also das ist dann halt, also man kann diese Eventisierung, die hat sich auch im Verlauf des Spiels und des Ganzen, also ja, das oder meines Empfindens, wie eure Fans zum Großteil das Spiel rezipiert haben, fortgesetzt. Aber klar, für die Mädels ist das natürlich ein Highlight alle 2 Wochen wahrscheinlich und ja, sei ihnen dann auch gegönnt. Ich brauch's wie gesagt nicht, aber gehört genau. Bei euch anscheinend irgendwie auch, also ist das schon auch in unteren Ligen schon so gewesen oder erst jetzt seit ihr in den oberen Klassen
spielt? Nee, das ist eigentlich schon immer so, glaube ich, ne? Also auch in der 4. Liga war es so, also.
Okay. Ja, dann gehört das ja quasi zum guten Ton und dann
genau.
Werdet ihr das wohl auch nicht mehr ändern. Ja, kurz zu eurem Stadionsprecher. Also, ich weiß nicht. Also bis auf dieses Danke bitte hat er eigentlich dieses komplette Programm des weiß ich nicht, Dom, also bei uns immer so dieser Vergleich zum Dom hier bei uns naheliegend. Also dieses, ne, dann mindestens zwei, wenn nicht sogar dreimal den Torschützen aufrufen, damit das Stadion mitgrölt. Und aber dieses Danke bitte hat zumindest weggelassen, aber dann immer Holstein 1, Pauli 0, das war dann immer so, naja.
Ja, zieht halt, ne?
Ja, das ist, aber das spielt so ein bisschen rein, dass wie ich so allgemein euren Support wahrgenommen habe. Ich weiß nicht, wie zufrieden warst du allgemein vom Stadion am Samstag, also die Reaktionen auf den Rängen während des Spiels und davor und danach?
Ich fand's eigentlich okay. Also natürlich ist der Klassiker mit Scheiß St. Pauli relativ häufig im Repertoire gewesen. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ist einerseits natürlich auch eine Sache, die immer irgendwie die Leute auch noch zieht, die sonst den normalen Support nicht mitmachen. Bei sowas kann dann ja plötzlich irgendwie jeder mit einstimmen. Aber sonst natürlich, klar, bei den Toren und auch nach dem Spiel war die Stimmung schon sehr, sehr gut. Genau wie sie auch sehr oder relativ schlecht war nach dem Gegentor und der roten Karte. Und ich fand es war jetzt nicht besonders hervorzuheben. Also ich fand, es war jetzt nicht besonders positiv, aber ich fand es jetzt auch nicht negativ. Ich fand, es war relativ solider Support mit natürlich ein bisschen viel Scheiß St. Pauli, aber das ist irgendwie... Das ist da irgendwie einfach so.
Jetzt muss ich noch kurz nachfragen, war das vor dem Spiel mit der Hymne, ist das jemand, der das mal quasi akustisch eingespielt hat oder war da auf dem Platz irgendwo jemand, der eine Klampfe gezupft hat?
Beim Einlaufbereich standen zwei, einer mit Akustikgitarre und der andere, weiß ich gar nicht, ob er eine E-Gitarre dabei hatte oder nur gesungen hat, irgendwie so.
Okay, das war für mich zwischen den ganzen Cheerleadern und dann irgendwie Spielern, die sich schon langsam bereitstellten, für mich aus der Entfernung nicht zu erkennen. Ja. Ich habe auf jeden Fall immer noch einen Ohrwurm von eurer Hymne, das ist, ja, kommt irgendwie in regelmäßigen Abständen irgendwie wieder und ist auf jeden Fall eingängig und
genau.
Man muss sagen, es gibt auf jeden Fall schlimmere Stadionlieder als eures.
Ja, auf jeden Fall.
Ob es dann in meinem Kopf verhaftet bleiben muss, ist eine andere Frage. Gut, dann ging das Spiel los und weiß ich nicht, würdest du mir zustimmen, dass wir über die ersten 30 Minuten wenig bis gar nicht reden müssen oder gibt es da für dich irgendwas, was nennenswert wäre, außer dass ihr sehr früh versucht habt, das Spiel zu machen und auch quasi dominiert habt, aber so der letzte Abschluss fehlte?
Nee, das trifft es eigentlich sehr gut, ne? Also das erste richtige Highlight des Spiels war dann ja eigentlich der Elfmeter und die rote Karte, ne?
Genau, also dann können wir eigentlich quasi direkt in die 43. springen, wo Teska ersten Fehlpass spielt und dann Alex Meyer so ganz, also das heißt leicht, aber schon merklich, also das Trikot war schon gut geweitet, hat ein bisschen die Reißfestigkeit des St. Pauli-Dresses versucht zu testen und klar, hält ihn damit, also klar, Alex macht es auch clever mit all seiner Erfahrung, also wahrscheinlich hätte er auch mit seiner durchaus körperlichen Präsenz, die er hat, da durchziehen können, aber da wäre wahrscheinlich die Chance nicht so geworden, wie er sich das vorgestellt hat. Das hat er sich halt dem Zug ergeben, sozusagen.
Ja.
Ist dann zu Boden gegangen und dann ist Teska mit einer glatten roten vom Platz gegangen. Würdest du das so vertreten oder fandst du das überzogen?
Oh, also ich muss sagen, im Stadion fand ich es übertrieben, weil
das findet man ja immer.
Genau, einerseits das und es sah halt von meinem Platz auch nicht so extrem aus, beziehungsweise wirkte jetzt auch nicht so irgendwie wie letzter Mann oder sowas. Aber wenn man sich danach nochmal die Szene angeguckt hat zu Hause, muss man schon sagen, das kann man, also oder was es kann man, ist vollkommen richtige Entscheidung gewesen.
Okay, dann ging es mit 0-1 aus eurer Sicht in die Halbzeit oder aus Sicht des Spielstandes sozusagen, weil wir ja Gast waren.
Genau.
Bevor wir in die zweite Hälfte gehen, Marc, möchtest du zu den angesprochenen Themen kurz was hinzufügen?
Ja, ich kann nur sagen, dass ich unterwegs halt die Meldung bekam von Pike, Elfmeter und Rot für Teska. Und dann dachte ich mir schon, okay, ist ja vielleicht doch gar nicht so schlecht, dass ich das Spiel nicht sehen muss. Aber ja, wenn ihr gleich über die zweite Hälfte redet, wird sich dann ja doch zeigen, dass es sich gelohnt hätte, es zu sehen. Zumindest von Holsteins Sicht aus.
Ja. Es, also eines der meistgenutzten Floskeln in den Tagen danach war jetzt, wir können halt keine Überzahl. St. Pauli kann zumindest gefühlt, also ich weiß, der magische FC-Block hat da mal eine Gegenstatistik gebracht, dass das die nackten Zahlen betrachtend gar nicht der Fall ist, aber man selber hat halt immer das Gefühl, okay, der Gegner hat einer weniger, ja, okay, jetzt verlieren wir das Ding oder zumindest keine 3 Punkte. Weil ich weiß nicht, was dann in den Köpfen passiert, aber irgendwie kriegen sie es dann nicht hin, umzuschalten, dass da einer weniger ist und das vielleicht mal irgendwie auszunutzen. Weil, also zumindest für mein Empfinden, es ging ja dann direkt richtig krass los. Der Elfmeter war ja dann schon in der 50., glaube ich, hatte ich gesagt. Ja. Und keine 3 Minuten, also 3 Minuten später macht dann Lee noch das 2:1. Also es ist halt richtig so ein Schlag in den Nacken. Ne? Du gehst mit einer zugegebenermaßen etwas schmeichelhaften Führung in die Pause und kriegst dann innerhalb von 8 Minuten des zweiten Durchgangs zweimal einen reingeschenkt in so kurzem Abstand.
Ja, auch gerade wie das zweite Tor entstanden ist. Also das war ja jetzt keins, was man nicht hätte verteidigen können. Also es war ja ein Abschlag von Kronholm, also unser Torwart. Und ja, der kleine Japaner Okugawa quasi, er läuft sich den Ball, der St. Pauli-Spieler, ich weiß gar nicht mehr welcher das Krassens. Genau war, genau, nimmt den Ball nicht richtig an oder verschätzt sich leicht, Okugawa sprintet mit dem Ball vorbei, schlägt den dann in den 16er rein und auch da verpasst, glaube ich, Abewor den Ball und ja, Lee nimmt den dann ziemlich gut an und schiebt den noch unterm Torwart durch. Aber da gab es ja schon irgendwie 2, 3 Momente, wo man den Ball hätte verhindern können, glaube ich.
Ja, es fängt halt an mit dem hohen Ball, der den Carstens eigentlich nur wegköpfen muss oder meinetwegen annehmen und dann wegbolzen oder irgendwie weiterverteilen. Da verschätzt er sich, Lee ist an ihm vorbei. Gut, Carstens ist ein junger Spieler, ist jetzt auch so ein bisschen in die Rolle als Stammkraft verletzungsbedingt so ein bisschen reingeworfen worden. Gefällt mir eigentlich in vielen Spielen auch ganz gut, macht das für seine jungen Jahre sehr solide. Aber an dem Tag hat er einfach in dem Moment nicht schnell genug geschaltet. Dann ist Lee an ihm vorbei, spielt den Ball, geht rein und ja, nee, Quatsch, wer doch.
Okugawa hatte den Ball erlaubt.
Okugawa, genau. Genau, Okugawa haut ihm da quasi ab. Und genau. Dann wird der Ball von Abewor, glaube ich, sogar noch abgefälscht.
Kann sein, ja.
Und dann ist Lee da und Bubala passt halt auch nicht auf Lee auf. Und eine Häufung individueller Fehler, würde ich sagen, die dann zu diesem 2:1 führt.
Ja.
Was man aber, muss man sagen, also ja, man kann dann auch in Unterzahlen nochmal in Rückstand geraten. Da gibt es genug Beispiele aus anderen Spielen, wo Mannschaften auch in Unterzahl das Ding noch zumindest zwischendurch an sich reißen. Und gut, Beispiel aus jüngerer Zeit sogar, also in FC Bayern, gut, ohne uns jetzt damit vergleichen zu wollen, bei weitem nicht. Aber es zeigt ja, dass eine Unterzahl in der heutigen Zeit oder in der heutigen Art Fußball zu spielen, nicht immer zwangsläufig ein Sieg für die Mannschaft in Überzahl nach sich genau. ziehen muss. Das wollte ich damit nur ausdrücken.
Ja.
Und dann pendelte es ja so eine Weile hin und her, bis wir dann so in der letzten Viertelstunde, 20 Minuten festgestellt haben, also St. Pauli, dass man ja vielleicht doch mal ein bisschen was tun müsste, um vielleicht zumindest noch einen Punkt, der am Ende vielleicht sogar dann mit dem Aufwand, den wir in den letzten 15 Minuten betrieben haben, mit verschiedensten Angriffen auf euer Tor, also ein Punkt wäre am Ende wahrscheinlich noch in Ordnung gewesen, oder würdest du das anders sehen?
Ja, also schwierig. Ist natürlich aus seiner Sicht vom Verein eh immer ein bisschen, nimmt man, glaube ich, die Sachen eh immer ein bisschen positiver wahr. Aber auch, also wir hatten ja nun auch wirklich die Chancen aufs 3-1, ein, zwei gute Sachen, Okugawa zum Beispiel das eine Mal dann direkt auf den Torwart und die Phase, wo St. Pauli dann ja wirklich mehr und mehr das Spiel an die Hand genommen hat, war ja, als dann unser Trainer auch defensiver gewechselt hat, also in der 62. kam dann ja schon Schmidt für Meffert und dann auch Seidel für Lee, der dann vorne quasi so ein bisschen als Anspielstation gelten sollte. Ich fand aber, Seidel war ein bisschen nicht wirklich dabei so im Spiel, auch viel langsam hin und her getrabt, fand ich nicht so gut. Und dann am Ende auch nochmal Bissek, also da haben wir dann ja wirklich auch nur noch auf Verteidigung gespielt. Versucht dann nochmal schnell über Hohnsack und Co. zu kontern, was dann ja aber auch schwierig war, da schon langsam gut kaputt war. Also St. Pauli hatte am Ende auf jeden Fall Chancen, nochmal eine Bude zu machen. gar keine Frage. Aber ich muss sagen, wenn man das gesamte Spiel sieht, glaube ich, ist der Sieg schon in Ordnung.
Okay. Ja, also ich finde, wir sind halt einfach zu spät aufgewacht.
Ja.
Haben zu spät gemerkt, dass man vielleicht wirklich mal ein bisschen eine Schippe drauflegen sollte, um vielleicht überhaupt irgendwas Zählbares mitzunehmen, wenn man eigentlich schon die Chance, das Ding, weiß ich nicht, wären wir so aus der zweiten Hälfte oder aus der Halbzeitpause gekommen wie ihr, hätten wir einfach auch ganz schnell die Überzahl nutzen und auf 2-3-0 stellen können, dann wäre es für euch sicherlich schwierig geworden, da nochmal zurückzukommen.
Na, auf jeden Fall, ja.
Haben wir nicht gemacht und so habt ihr uns schnell diesen Nackenschlag, wie schon gesagt, verpasst und wir haben es dann nicht hingekriegt, da irgendwie adäquat drauf zu reagieren. Also ich fand auch die Einwechslungen haben dann nicht nochmal irgendwie, klar, ein Alagui war mehrmals noch irgendwie vorne, ein Knoll hatte nochmal eine gute Chance durch einen Freistoß, den er relativ knapp vorbeisetzt. Also ja, die Chancen waren da. Und wie gesagt, ich bleib dabei, wenn da noch eine reingeht, ist es am Ende, dadurch, dass dafür, dass ihr in Unterzahl wart, dann noch einen Punkt mitgenommen zu haben, hätte, wäre, wenn, wäre das auch in Ordnung gewesen.
Klar, also beschweren hätte man sich nicht dürfen in Unterzahl, aber so ist auch okay.
Aus eurer Sicht bestimmt mehr als okay, ja. Genau, also am Ende sollte es aber halt nicht sein und Konsequenz ist jetzt, und damit würde ich doch auch so eine eher allgemein bezogene Frage überleiten. Wir haben jetzt quasi Breaking News in diesem Gespräch. Heute wurde bekannt, dass wir sowohl Trainer Koczynski als auch Sportchef Stöver entlassen haben. Erstmal allgemein die Frage auch an Marc, wenn er dazu was sagen möchte. Wie habt ihr so sowohl in diesem Spiel als auch vielleicht allgemein, wenn ihr mal was von St. Pauli irgendwie mitbekommen habt, unseren Trainer wahrgenommen, unseren Ex-Trainer, muss man ja jetzt sagen.
Ja, da kann ich ja mal drauf antworten. Also ich fand, als damals verkündet wurde, dass Koczynski das macht, dachte ich zuerst, der passt eigentlich gar nicht zu St. Pauli, also rein vom Typ her. Jetzt zuletzt muss ich aber sagen, dass es doch irgendwie ja zumindest eine ganze Weile ganz gut gepasst hat und ich finde, er sich auch so ein bisschen geändert hatte von seinem Auftreten her. Aber ich denke, dass ja vor allem die fußballerische Entwicklung irgendwie dann doch ein bisschen hinten dran geblieben ist. Weil eigentlich hieß es ja, glaube ich, schon in der Hinrunde, dass St. Pauli zwar gewinnt, aber nicht unbedingt schön spielt. Und jetzt auch die letzten Spiele, gerade natürlich die Klatsche gegen HSV und jetzt auch in Unterzahl gegen uns, sind dann, glaube ich, auch irgendwo der Punkt, wo man dann sich überlegen muss, weil ich sag mal, der Zug mit Aufstieg ist natürlich jetzt schon wieder in weite Ferne gerutscht. Und dann macht es wahrscheinlich Sinn, jetzt schon die Weichen für die nächste Saison zu stellen. Was mich halt ein bisschen wundert, ist, dass man eben auch Stöver gleich mit entlassen hat. Aber das war wahrscheinlich gezwungenermaßen, weil er eben Koczynski ja nicht entlassen wollte. Ne?
Mhm. Pike, was sagst du?
Ja, ich sehe das ähnlich. Ich habe Koczynski noch nie richtig gemocht, muss ich sagen. Ich habe mich auch gewundert, dass St. Pauli ihn verpflichtet. Denn ich finde jetzt so von seinem Auftreten her wirkt er immer wie so ein Gebrauchtwagenhändler, der einem irgendwie was anschnacken will. Also auch bei seinen Pressekonferenzen oft seine Floskeln. Das ist immer so ein bisschen, ne, verkauft einen irgendwie so einen alten Opel als neuen Mercedes, gefühlt. Aber ja, und wie Marc auch sagte, fußballerisch, St. Pauli hat, also das, was ich in der Hinrunde zum Beispiel mitbekommen hatte, hat die Punkte geholt und auch hin und wieder auch überzeugt. Aber halt auch viele, ja, viele Siege eingefahren durch puren Willen und irgendwie das Ding noch am Ende rübergedrückt. Zumindest kam das für mich immer öfters mal so rüber, was ja auch jetzt nicht negativ ist, aber in der Rückrunde hat es halt nicht mehr geklappt und dann muss man halt irgendwie gucken, wenn der Trainer das dann nicht mehr geändert bekommt. Und ja, zu Stöber finde ich eigentlich schade, denn Stöber war ja auch eine kurze Zeit bei Holstein und auch da finde, das ist irgendwie ein sympathischer Typ und dass der gute Arbeit leisten kann, kann man ihm, glaube ich, auch nicht absprechen, denn zum Beispiel, wer so lange den FSV Frankfurt in der zweiten Liga gehalten hat und auch mit guten Transfers sich da bewiesen hat, ja, das kann denn eigentlich kein schlechter sein. Auch seine kurze Zeit bei Holstein fand ich, war es ein guter. Ich war auch sehr traurig, oder was ist traurig? Ich war einerseits sauer, wie er gegangen ist, aber ich fand es sehr, sehr schade, dass er weggegangen ist. Und ich glaube, so von den Transfers, wie es zumindest für mich wirkte, hat er jetzt bei St. Pauli auch keine schlechte Arbeit gemacht. Ich meine, Alex Meyer war ja schon mal zumindest ein sehr, sehr guter Transfer. Die anderen Sachen, da stecke ich dann natürlich jetzt nicht so drin, aber Hogmar zum Beispiel halte ich auch für einen sehr, sehr guten Transfer. Ja, deswegen, da finde ich es ein bisschen schade. Ich glaube, den, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, hätte ich gesagt, den sollte man behalten. Aber ja, ich glaube, dem Trainer Kauschinski würde ich jetzt nicht hinterher weinen.
Ja, da ist schon ganz viel bei, wo ihr ziemlich genau meine Meinung trefft. Also, er kam ja, also Kauschinski kam ja damals, also für mich ist das immer so ein der ewige Karlsruhe-Trainer und mit Karlsruhe verbinde ich jetzt nicht unbedingt positive Emotionen. Und habe mich damals auch gefragt, was das soll und habe aber damals verstanden, warum man jetzt den Trainer wechseln muss und dass man dann sich dann nicht frei auf dem Trainermarkt bedienen kann als St. Pauli und in der Position, in der wir damals waren, ist auch klar. Ähnlich ist es jetzt genau mit dem Wechsel von Kocinski zu Luhukay. Man kann sich jetzt halt nicht irgendwie den Trainer aussuchen, den man da jetzt haben möchte, um die Weichen neu zu stellen. Ja, also du hast ja mit dem Gebrauchtwagen oder Gebrauchtwagenhändler schon ganz gut getroffen. Für mich wirkt er immer wie so ein Busfahrer, der so irgendwie an der Seitenlinie steht. Es gibt, also ich habe das Bild selber nicht gesehen, aber es kursierte irgendwie einen Dialog über so ein sehr bezeichnendes Bild aus dem Spiel, über das wir sprechen, wo euer Trainer an der Seitenlinie steht und irgendwie schreit und Anweisungen gibt und macht und tut und unserer steht mit den Händen in der Tasche darum und sagt so, wie, ja, immer, ich hab den Motor schlaufen, können wir nicht einfach nach Hause fahren?
Ja, oder so ein bisschen bademeistermäßig, so am Beckenrand stehen, zugucken und hin und wieder mal pfeifen, wenn jemand was Blödes macht.
Das trifft's auch ganz gut, ja. Ich habe gesagt, nicht vom Beckenrand. Genau.
Genau.
Ja, also für mich einfach zu wenig Emotion, zu viel Reaktion, zu wenig taktische Reaktion im Spiel. Einwechslungen habe ich ganz oft nicht verstanden. Und von daher kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich hätte ihn wahrscheinlich schon nach dem 0-4 in Sandhausen rausgeschmissen, wenn ich verantwortlich wäre. Also das sich in zwei Spielen 0-8 Tore zu fangen, ist eigentlich, weiß ich nicht, klassische Ausgangsposition, um über die Trainerposition nachzudenken. Ja, und jetzt ist Stöver mitgegangen worden, wobei ich das, glaube ich, also Kauschinski wegen der sportlichen Situation, dass man jetzt halt auf so einem Abstiegstrend ist, wenn wir jetzt, glaube ich, kurz überlegen, HSV, Sandhausen, Duisburg-Kiel, 4 Spiele nicht gewonnen. Davor hatten wir gegen Paderborn gewonnen, aber auch nicht wirklich souverän, sondern auch ein bisschen mit dem nötigen Glück. Und Stöver ist, glaube ich, eher gegangen worden, klar, weil er das irgendwie mitgetragen hat, aber auch, weil, so wie man hört, sich die sportliche Ausrichtung oder das, in welche Richtung die sportliche oder die allgemeine Vereinsführung den Verein führen möchte, wohl nicht mehr mit dem zu vereinbaren war, was er wollte. Also es ging wohl um Differenzen in dem Bereich. Ganz genau bin ich da natürlich auch nicht drin.
Ja.
Ja, wollte ich nur gerne hier in unser Gespräch noch einbauen, weil das eben halt heute rauskam und da interessierte mich auch eure Wahrnehmung.
Ja.
Habt ihr auch noch eine, also ich kenne Luhukay irgendwie gefühlt, ist der ja schon ewig im Job. Also den kenne ich noch, da war ich noch als kleiner Junge irgendwie Fan von Borussia Dortmund, weil die damals erfolgreich war und er war irgendwie auch schon Bundesliga-Trainer. Habt ihr zu ihm irgendwie eine Meinung?
Wie bei dir mit Kauschinski und Karlsruhe ist das irgendwie bei mir mit Luhukay und Hertha. Gefühlt ist er irgendwie immer noch der Trainer von Hertha. Aber so kann ich ihn schlecht einschätzen. Ich finde, er wirkt ja auch immer relativ in sich selbst gekehrt und relativ ruhig. Ja, ich glaube, sportlich ist das auch kein schlechter, aber auf den ersten Blick sage ich, oder würde ich sagen, dass es nicht passt, Luhukay und St. Pauli, aber das sind dann auch immer so Sachen, dann gibt es da vielleicht irgendwie einen Knackpunkt in einem Spiel oder so, oder eine Szene, wo sich die Fans, die Mannschaft und der Trainer irgendwie so krass zusammenschweißen, dass es dann doch irgendwie über ein, zwei Saisons sehr, sehr gut trägt. Also kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Marc, was meinst du?
Ja, also ich finde es auch schwierig. Also erstmal finde ich es halt schon komisch, dass man ja eben ja quasi Trainer, Sportdirektor rausschmeißt und sofort aber schon den neuen Trainer hat, der dann ja quasi von, ich weiß nicht, Sportdirektor habt ihr noch keinen Nachfolger, ne?
Das macht jetzt Andreas Rettig erstmal interimsmäßig.
Okay, ja, ist halt dann die Frage, ne? Weil wenn man dann wieder einen neuen holt und der vielleicht aber auch wieder eine andere Idee hat, was den Trainer angeht, ob das dann so harmonisch funktioniert. Also ich glaube, dass Lukas schon jemand ist, der ein gewisses Spielsystem da reinbringen kann, aber ich habe ihn jetzt auch nie so wahrgenommen, dass er jetzt der große Total-Football-Trainer ist, sondern auch eher einer, der öfter mal was verwaltet und nicht unbedingt jetzt den Fußball neu findet. Ne? Ja, also gut, ich sage, typischer Herder-Trainer.
Ja gut, aber das würde ja zu unserer Spielweise, also wir sind ja jetzt, wie Pike eben schon sagte, auch in der Hinrunde, wegen der wir da oben mitstehen, und immer noch stehen, also es ist ja immer noch kein großer Abstand zu den also zumindest zu Platz 3 sind es ja auch jetzt nur noch immer noch 3 oder 4 Punkte, meine ich, und Union hat jetzt unentschieden gespielt. Also ja, muss man mal sehen, wie er sich da einfügt, und also mutmaßen könnte man ja jetzt sagen, man hat ihn schon irgendwie in Gesprächen gehabt, als dieser Negativtrend losging mit der deutlichen Derby-Niederlage und dem darauf folgenden Klatsche in Sandhausen. Ob man da schon in Gesprächen war und jetzt aber erst das letztendlich unter Dach und Fach bringen konnte. Und ich denke, also Andreas Rettig hat das schon mal interimsmäßig gemacht, bevor Stöber kam. Und ich denke, man wird sich den Sportchef, wenn man ihn nicht sogar vielleicht schon in der Pipeline hat, sozusagen, so aussuchen, dass das mit Luhukay zusammenpasst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der das jetzt nur für den Rest der Saison und für die Hinrunde der nächsten Saison macht oder so. Ich glaube, das ist schon ein Plan, dass man da wieder längerfristig einen Trainer festhält, was wir ja in letzter Zeit auch durchaus gemacht haben. Also wir sind ja jetzt eigentlich, klar sind wir jetzt kein Verein, besonders lange an Trainern festhält, aber so die letzten Trainerwechsel haben ja gezeigt, dass wir da durchaus versuchen, längerfristig das Konzept zu fahren und versuchen wollen, das irgendwie der Sache eine Chance zu geben und nicht ganz so schnelllebig zu sein wie manch andere Vereine auch aus dieser Stadt. Ja, dann haken wir das Thema ab, und dann fehlt noch die Punktevergabe, die ihr bei euch immer macht.
Genau.
Pike, magst du anfangen? Wie hast ja. du Punkte an die St. Pauli-Spieler vergeben?
Genau, also 6 Punkte vergeben wir immer. Mhm. Ja, ich fand es relativ schwer, einerseits, weil das Spiel natürlich so viele Highlights aus Kieler Sicht hatte und auch viele St. Pauli-Spieler jetzt nicht unbedingt geglänzt haben. Aber ich würde sagen, der mir am besten gefallen hat, war noch Knoll, deswegen werde ich ihm 3 Punkte geben. Einerseits fand ich ihn spielerisch noch mit am besten, und sonst kann ich gar nicht genau sagen, warum. Ob er einfach ja so in dem Sinne auffällig ist, dass man mehr auf ihn achtet als auf andere Spieler, aber ich fand ihn doch schon relativ auffällig in dem Spiel. 2 Punkte gehen an Alex Meyer, weil ich einfach finde, dass er, auch wenn, ja gut, der Elfmeter und den auch gut rausgeholt hat, sonst auch nicht so viel funktioniert hat. Er hat einfach eine unheimliche Präsenz auf dem Platz. Und ja, das war jetzt so das erste Mal, dass ich ihn live spielen gesehen habe. Und ja, einfach finde ich immer noch ein beeindruckender Spieler mit einer beeindruckenden Präsenz. Und ein Spieler, der egal wo er steht und wie er steht, immer irgendwie so ein bisschen Torgefahr ausstrahlt. Also sehr unangenehm irgendwie ihm als Gegner zu haben. Mhm. Und ja, dann habe ich noch einen Punkt über, und ich glaube, den bekommt Sobotta, denn einerseits über die Seite von Möller-Deli ging auch nicht so viel, der hatte auch nicht jetzt unbedingt seinen besten Tag, und ja, Sobotta hatte dann doch ein paar schönere Szenen auf jeden Fall, Und ja, 3 Punkte Knoll, 2 Punkte Meier und 1 Punkt Sobotta.
Okay. Ja, ich glaube, zu Müller-Dahli muss man sagen, da haben sich eure Leute den einfach auch, glaube ich, oder sind ihm so begegnet, wie man ihm begegnen sollte. Ne? Also in möglichst engen Stellen besser mit 2 Mann drauf als mit einem alleine, weil einen kriegt er gerne schon mal ausgetanzt. Ja. Mit seinen schnellen Wechseln und Übersteigern und so. Von daher ist er ja auch nicht körperlich der Präsenteste. Wenn man ihn da zu zweit begegnet und ihn gut zustellt, kann er auch einfach nicht mehr viel machen. Ja, aber danke für deine Einschätzung auf jeden Fall. Meine Punkteverteilung ist genau wie deine 3-2-1. Und zwar 3 Punkte an Lee, weil er klar das 2-1 gemacht hat, aber auch schon in der 35. Minute für Okugawa aufgelegt hatte, wo der auch schon dann eine Chance zum 1-0 hatte. Und er hatte ja auch noch in der, lass mich kurz gucken, 69. Minute das 3-1 oder die Möglichkeit zum 3-1. Also er war da an vielen gefährlichen Situationen von euch beteiligt.
Ja.
Und hat wie gesagt diesen Nackenschlag mit dem 2-1 nur 3 Minuten nach dem Vollelfmeter verwandelt. 2 Punkte dann an Mühling. Ähnliche Begründung. Euer Mühling ist ja quasi unser Meier in dem Spiel gewesen. Das 1-1, wichtiger Zeitpunkt kurz nach Wiederbeginn, da direkt auszugleichen, war sicherlich sich wichtig und den dann da zu verwandeln, bedeutsam fürs Spiel. Und 1 Punkt an Okugawa als Vorlagengeber für Lee und auch zwischendurch schon mal mit Chancen. Also die Chance, die Lee aufvorbereitet hat in der 35. war dann auf Okugawa.
Ja.
Die beiden waren auf jeden Fall immer für eine gefährliche Situation gut in diesem Spiel. Das wäre so meine Punktverteilung.
Ja, kann man so unterschreiben.
Gut, dann würde ich das Spiel von letzten Samstag soweit abhaken. Es sei denn, Marc möchte zu irgendwas noch was hinzufügen.
Nee, ich bin voll zufrieden.
Dass du zufrieden bist, glaube ich dir aufs Wort. gut, dann machen wir noch so einen kleinen Ausblick. Ihr seid jetzt nächsten Sonntag zeitgleich zu unserem Spiel zu Gast in Ingolstadt.
Ja.
Was erwartet ihr euch da? Also Ingolstadt ist ja jetzt auch so ein bisschen, haben sich da ja unten, naja, mal mehr, mal weniger. Also, ja, aber also zwischendurch sind so Spiele dabei, wo man denkt, ach Mensch, eigentlich sind sie zu gut für ganz da unten drin.
Mhm.
Aber dann kommen auch so wieder so Sachen, wo man denkt, ja, eigentlich steht ihr da auch zurecht. Was erwartet ihr euch für eure nächste Partie?
Ja, das trifft es irgendwie. Ingolstadt ist da wirklich so eine Wundertüte, die hin und wieder mal ein Spiel haben, wo man denkt, okay, jetzt haben sie den Bock umgestoßen, jetzt läuft's. Und im nächsten Spiel kriegen sie dann doch wieder irgendwie gegen einen Verein, der auch unten drin hängt, eine Klatsche. Jetzt haben sie ja zuletzt auswärts in Duisburg 4-2 gespielt, was natürlich ein sehr gutes Ergebnis ist. Ja, für die geht's jetzt natürlich um alles. Die werden alles reinhauen, gerade zu Hause. Ich glaube, von der Qualität die Qualität kann man dem Kader nicht absprechen. Die haben eine sehr hohe individuelle Qualität, kriegen sie halt nur nicht richtig auf die Bahn. Das macht Holstein natürlich schon um einiges besser, so dieses das Spielerische und das Füreinander. Aber auswärts in Ingolstadt wird natürlich schwer. Klar, wenn man jetzt so auf die Tabelle guckt, müsste man sagen, dass das ein relativ eindeutiges Ding wird. Aber gegen sowas tut sich Holstein dann auch gerne mal schwer. Und ich tippe mal, wenn wir gewinnen, dann eher so 1-0 oder 2-1. Ich glaube, es wird ein ekliges und nicht gerade schönes Spiel.
Ja, das ist eigentlich quasi genau die Beschreibung, die ich auch irgendwie für Bielefeld im Kopf habe. Die ich auch nicht als angenehmen Gegner in Erinnerung habe. Irgendwie, also ich erinnere mich, als ich das einzige Mal auswärts da war, es stand die ganze Zeit 0-0, alle waren schon mit dem Punkt irgendwie fein und haben sie gesagt, ja, dann ist halt ein Punkt okay. Und dann macht Klos in der, weiß ich nicht, Nachspielzeit, was aber zumindest 90. oder so, macht dann noch dieses 1-0 oder 0-1 aus unserer Sicht. Und ja, ich bin ungern da zu Gast. Ich habe die ungern bei uns zu Gast und ja, hoffe da auch auf einen ähnlichen, vielleicht Trainereffekt bedingten 1-0-Sieg oder sowas. Schauen wir mal. Macht ihr euch denn, Frage an euch beide, jetzt noch weiterhin Gedanken um den möglichen Relegationsplatz oder vielleicht noch weiter hoch oben, oder seid ihr fein mit zwischendurch Vierter jetzt oder und dann vielleicht mal wieder Fünfter, Sechster? Wäre das auch vollkommen okay?
Ja, also vollkommen okay ist es so oder so. Also alles, was besser ist als Abstieg, übertrifft schon die Erwartungen, und ich sag mal, Top 10 ist schon weit über den Erwartungen. Natürlich hat man jetzt, dadurch, dass wir eben die Saison wieder überraschend gut sind, ein bisschen schielt man da halt wieder rauf, aber es ist halt absolut nichts, wo ich jetzt sage, ich wäre enttäuscht, wenn das jetzt nicht klappt. Eigentlich habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass wir irgendwie wieder Relegationen machen, zwei geile Extraspiele noch haben und nächste Saison aber wieder eine geile zweite Liga. Weil für die erste Liga, glaube ich, muss bei uns noch einiges wachsen. Aber ich würde mich jetzt nicht gegen wehren, und irgendwie scheint es ja immer so zu sein, dass kurz bevor wir abgehängt werden, auf einmal doch wieder alles für uns läuft. Und ja, deswegen, also ich nehme es, wie es kommt.
Dann, bevor Pike seine Einschätzung gibt, wen hättest du gerne als Wunschgegner in der Relegation?
Schalke. Also wenn dann richtig groß.
Das dachte ich mir fast, dass die Antwort kommt.
Weil wenn du gegen die verlierst, ist es nicht schlimm. Als wenn du jetzt gegen Augsburg, da denkt man, ja, da haben wir doch eine Chance, das müsste doch klappen. Ne, oder sowas. Oder keine Ahnung, wenn Nürnberg vielleicht noch Punkte holt oder so. Aber Schalke, da weißt du gleich, okay, das wären zwei geile Spiele, da machst du Party. Und wenn du nachher das nicht schaffst, dann, ja, mein Gott, war nicht schlimm, ne?
Okay. Pike, deine Einschätzung und Wunschgegner, Relegation?
Ja, ich sehe das natürlich ähnlich. Vor der Saison war alles, was besser ist als Abstieg, schon sehr, sehr gut. Jetzt spielen wir natürlich wieder oben mit. Das weckt natürlich wieder die Erwartung. Aber ich bin jetzt, ne, Relegationsplatz war nie irgendwie jetzt auf dem Zettel. Wenn es klappt, wie Marc sagt, ist natürlich schön, aber alles, was Top 10 ist, war vor der Saison auf jeden Fall überragend. Jetzt, wenn es Top 5 wird, wäre das natürlich wirklich sehr, sehr gut. Gerade auch jetzt so, ja, für Holstein, um sich zu etablieren, um immer noch wieder eine bessere Adresse für Spieler zu werden. Aber die netten Bonusspiele sind natürlich auch, dass Relegation scheiße ist gar keine Frage, aber ja, sie gibt es halt, und wenn man da mal drin ist, macht es ja auch doch irgendwie Spaß. Ja, Wunschgegner ist natürlich schwer. Klar, Schalke, wie Marc sagt, ist natürlich eine riesen Party und holt einen auch relativ schnell wahrscheinlich auf die Boden der Tatsachen zurück, dass man mit erster Liga, oder wenn man denn wahrscheinlich auf Schalke spielt, merkt man, dass Holstein Kiel und erste Liga noch sehr, sehr weit entfernt ist. Schlagbar ist natürlich sowas wie Nürnberg, Stuttgart und Augsburg. Sind, oder was heißt denn schlagbar? Das sind die schlagbarsten Mannschaften, die da unten jetzt noch so rumhängen. Aber ich glaube, ich würde mir, also okay, sagen wir so, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich sagen Hannover 96, aber das wird nicht mehr passieren, denn die sind so kacke, die holen nicht mehr die Punkte für die Relegation. Deswegen sage ich dann auch Schalke.
Okay, ich habe mich schon gewundert, warum in der ganzen Aufzählung von den Vieren, die da unten rumkrebsen, Hannover nie gefallen ist, aber jetzt hat es dann noch getan. Ja, aber wie du schon sagst, also die werden wahrscheinlich nicht mehr sein. Ich gehe auch davon aus, eigentlich, dass Nürnberg und Hannover direkt runterkommen und die anderen drei erwähnten, Stuttgart, Augsburg und Schalke, werden da 14 bis 16 unter sich ausmachen. Ja. Und ja, dann geht's nächstes Jahr auf jeden Fall in die erstgenannten Städte, und dann gucken wir mal, wer da vielleicht runterkommt, ob ihr die runterschießt, ob Union sich irgendwie, das ist ja halt auch so ein Ding, ne? Also Union krebst da oder ist da oben bei uns immer mit dabei, aber wenn es dann drauf ankommt, ich meine, sie hätten jetzt so einen Big Point machen können gegenüber dem HSV, der in letzter Minute gegen Magdeburg verliert.
Ja.
Ein großes Haha in die Vorstadt. Und dann spielen sie nur unentschieden, obwohl sie richtig, richtig da Punkte hätten gut machen können.
Ja, die so oft diese Big Points liegen lassen. HSV hat ja in letzter Zeit doch öfters mal wieder unentschieden gespielt oder verloren. Oder auch als sie gegen uns verloren haben. Aber irgendwie genau dann packt es Union auch nicht. Ähnlich jetzt aber auch Paderborn hat jetzt auch wieder unentschieden gespielt. Also irgendwie, wenn einer oben stolpert, dann irgendwie gleich alle mit.
Ja, deshalb ist das ja auch alles immer noch so eng da oben beieinander.
Gerade irgendwie überragend.
Ja, Köln wird sich da jetzt, das zeichnet sich jetzt spätestens jetzt ab. Also, die haben ja auch noch das Nachholspiel gegen Duisburg.
Genau, da führen sie gerade 4-2.
Ja, siehst du, bestes Beispiel. Also, die werden das da oben jetzt festmachen und sich da den Platz 1 auch nicht mehr nehmen lassen. Und dann bin ich mir aber noch nicht so
Nee,
sicher,
die haben
ob.
jetzt 9 Punkte vor den vor Platz 2.
Siehst du. Und dann bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob der HSV da wirklich den zweiten Platz nach Hause fahren kann. In den letzten verbleibenden 6 Spielen.
Ich weiß nicht, spielen die noch gegen Union? Das wäre
Boah,
natürlich ein Kracher. Ich schau gerade
dass du
mal.
mich jetzt nach den verbleibenden Spielen des HSV fragst, ist
Doch,
natürlich.
sie spielen auch noch gegen Köln als nächstes sogar. Da könnten sie auch gerne nochmal Punkte liegen lassen. Und dann auch noch gegen Union und auch noch gegen Paderborn. Also es sind alles drei noch Gegner, wo man Punkte liegen lassen kann. Und Marc möchte auch noch was sagen.
Dann können sie ja vielleicht auch noch so kommen, dass wir Zweiter werden und ihr kommt in die Relegation. Wen wünschst du dir denn als Gegner?
Boah, also das Szenario habe ich jetzt eigentlich gedanklich schon so weit abgehakt. Ich möchte eigentlich nur noch irgendwie diese durchaus ja, also klar, auch wie wir es schon besprochen haben, sportlich nicht immer verdiente Position in den Top 5, Top 6 da oben, möchte ich jetzt ungern in den letzten 6 Spielen herschenken, aber wenn wir am Ende Fünfter bis Siebter werden, ist das am Ende immer noch in Ordnung. Wenn wir aber wirklich noch Dritter werden sollten, dann möchte ich, glaube ich, mal nach Augsburg, weil das machbar wäre und weil ich da noch nicht im Stadion war und ja. Auf Schalke war ich schon, Hannover ist eh kein Thema, aber war ich auch schon, Stuttgart war ich auch schon. Von daher wäre das doch so ein Stadion, was mir fehlt. Und das wäre, glaube ich, so das, wo ich dann hinfahren wollen würde. Da kann man eine schöne Auswärtsfahrt hin machen, nimmt sich am besten ein Wochenende frei und oder verlängertes Wochenende oder 2, 3 Tage unter der Woche und fährt dann dahin und schießt die dann in die zweite Liga. Aber
Jo.
das ist ja alles Wunschdenken. Wir werden sehen, wohin uns die nächsten Spiele noch führen. Ich danke euch auf jeden Fall für wieder die beiden Gespräche.
Sehr, sehr gern. Ja,
Vielleicht kriegen
vielen
wir es
Dank.
ja, wir hatten es ja für dieses Gespräch eigentlich auch vor, hat sich jetzt aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, dass wir uns einfach auch mal am besten zu viert, weil Tobi ja unser Live-Technik-Hoshi ist, dass man sich mal zu viert einfach zusammensetzt, am besten in Hamburg oder weiß ich nicht, auf halber Strecke oder wir kommen mal nach Kiel, und dann mal ganz, ganz neues. Ganz, ganz neue Art der Aufnahme für dieses Format hier. Also wir hatten ja auch schon mal Stimmen vom Stadion oder so, aber so, sich so richtig in Ruhe mal irgendwo, weiß ich nicht, in eine ruhige Kneipe zu setzen und da zu schnacken, wäre auf jeden Fall für dieses Format auch was Neues, was ich gerne mal ausprobieren würde.
Ja, sollte keiner von uns beiden aufsteigen, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin.
Erstmal müsste ja die Relegation gegen Schalke gewinnen.
Genau.
Gut. Dann habe ich noch kurz was in eigener Sache. Und zwar zum einen kommt, während ihr das hört, wahrscheinlich am gleichen Tag noch das vor dem Spiel gegen Bielefeld raus. Das hat Tobi gemacht. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Und sowohl mir jetzt zu dieser Episode als auch dem Tobi zu seiner Feedback geben. Und soweit ich weiß, zumindest ist mein letzter Stand, dass der Tim für das Spiel in Heidenheim immer noch jemanden sucht, der in Heidenheim ist von Gästeseite. Und sowohl zu Heidenheim an sich als auch zu dem Spiel dann was sagen kann. Ansonsten müssten wir da wieder auf die Variante zurückgreifen, dass wir jemanden von unserer Seite, der hinfährt, mit dazu nehmen oder so. Aber wenn sich da jemand berufen fühlt und sagt, ich möchte da auch gerade ein paar Takte zu sagen, ich kenne mich in Heidenheim ein bisschen aus oder kenne jemanden, der jemanden kennt, dann vermittelt das gerne. Wäre schade, weil wir streben die perfekte Saison an, haben bis jetzt noch kein Spiel nicht zweimal besprochen und würden das gerne so beibehalten. Und jetzt sind es nur noch 6 Spiele, also 12 Gespräche und eins davon ist schon aufgenommen. Das würden wir gerne perfekt zu Ende führen. Gut. Dann sage ich danke fürs Zuhören und kommt gut durch den Rest der Saison. Ciao.
Ciao.